Die Schweiz ist kein neutraler Staat mehr. Die Schweiz ist auch ein Vasallenstaat der USA, oder? In Europa machen wir nicht Politik im Interesse Europas, sondern wir machen Politik im Interesse der USA.
Willkommen beim Studio Schweizer Monat, dem Podcast des Schweizer Monats, dem Medium für Macher und Denker. Felix Zulauf, Investor und Finanzexperte, spricht über die Veränderung der Wirtschaftslage, den schleichenden Niedergang der US-Dominanz in der Welt und die zunehmende finanzielle Repression. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmuth & Co. Privatbankiers. Felix Zulauf, Sie sind ein langjähriger Beobachter der Finanzmärkte. Mein Eindruck ist, spätestens seit der Finanzkrise 2008, 2009 liegt das Finanzsystem eigentlich auf der Intensivstation. Man hat den Eindruck, es könnte bald auseinanderfallen. Trügt mein Eindruck?
Ich weiß es nicht, aber ich kann mich erinnern, dass ich als junger Mann auch schon 1974 den gleichen Eindruck hatte. Und das Finanzsystem ist immer noch da und es funktioniert. Es funktioniert immer schlechter, aber es funktioniert. Wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, welche großen Veränderungen wir durchlaufen. Und da kommen verschiedene Zyklen auf diversen Ebenen zusammen. Also beispielsweise die geopolitische Geschichte, die Rivalität zwischen USA und China. Das hat Auswirkungen. Damit wird jeder regionale Konflikt zu einem Stellvertreterkrieg im Prinzip. Das hat große Probleme mit sich gebracht und das bringt Sanktionen und Protektionismus. Das verlangsamt und schmälert die wirtschaftliche Leistung. Dann haben wir eine Regulationswut, die um sich greift. Man versucht, alle Probleme und Problemchen versucht man mit neuen Gesetzen und Regulierungen in den Griff zu kriegen und macht das Ganze im Prinzip zunehmend träger und weniger leistungsfähig. Und dann haben wir natürlich grundsätzlich die veränderte Demografie in den westlichen Industrieländern und auch in inzwischen vielen Schwellenländern, gerade auch in China, haben wir die Situation, dass die Bevölkerungszunahme, die ist nicht mehr so gegeben. Wir haben eine Fertilitätsrate von vielleicht noch 1,6 in der westlichen Welt und sogar noch tiefer in der östlichen Welt zum Teil. Mhm. Und Wirtschaftswachstum ist Bevölkerungswachstum plus Produktivitätswachstum. Und wenn das Bevölkerungswachstum nicht mehr da ist, dann versucht man das mit aller Kraft durch die Regierungen herbeizuzaubern. Und dann kommt der Griff in den Giftschrank. Dann kommen Fiskalstimulierungen, dann kommen geldpolitische Stimulierungen und damit macht man das System nicht besser, sondern schwächer, anfälliger und das Wirtschaftswachstum wird dadurch schwächer. Mhm. Und das merkt natürlich der kleine Bürger zuerst im unteren Bereich der Einkommenspyramide und der wird unzufrieden und das drückt sich aus in einer politischen Wandlung. Und wir sehen ja, dass die Demokratien zunehmend totalitäre Züge angenommen haben, insbesondere seit der Pandemie, aber auch mit dem Ukraine-Krieg. Es ist nur noch eine Meinung erlaubt und sonst wird man ausgegrenzt und so weiter. Und der einfache Bürger revoltiert und damit gibt es immer mehr politische Bewegungen, politische Parteien und damit werden starke Regierungen nicht mehr gebildet werden können, weil das zersplittert sich immer mehr und damit haben wir schwache Regierungen in der westlichen Welt, weitgehend, außer in Amerika, wo sie ein Zwei-Parteien-System haben, wo sie große Koalitionen bilden müssen und diese großen Koalitionen haben dann einen sehr kleinen gemeinsamen Nenner und darauf wird Politik gemacht. Das kann die Probleme nicht lösen.
Aber im Moment sind wir immer noch im Petrodollar-System, oder? Wie lange geben Sie diesem System? Also ich habe auch schon mit Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann geredet, ob das Finanzsystem bald am Anschlag ist. Und er hat gesagt, er werde nicht mehr erleben, dass das heutige Finanzsystem sich grundsätzlich ändert. Wie sehen Sie das? Also BRICS zum Beispiel, China, Russland, gibt es hier Alternativen zum aktuellen US-Fiat-Finanzsystem?
Also das US-Dollar-basierte System ist gebaut worden, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg. Da war die USA die dominante Weltmacht. Sie war militärisch am stärksten, sie war wirtschaftlich am stärksten. Sie hatte große externe Überschüsse in der Ertrags- und in der Handelsbilanz. Und der Dollar war entsprechend automatisch die Leitwährung. 3/4 allen Goldes dieser Welt war in den Händen der USA. Es war die reichste und stärkste Nation. Und darauf ist unser System aufgebaut. Wenn wir heute schauen, die Amerikaner schreiben seit 30 Jahren nur Defizite, die werden immer größer. Nicht nur im Inland, im Haushalt, sondern auch im Außenbereich. Also die Ertragsbilanzen chronisch defizitär, Handelsbilanzen chronisch defizitär. Der Dollar verliert an Zutrauen, dann hat man mit politischen Maßnahmen den Dollar zu einer politischen Waffe gemacht, mit den Einfrieren der russischen Gelder. Damit ist das Vertrauen in einem Teil der Welt gegenüber der westlichen Welt natürlich geschmolzen. Damit findet das Recycling von Überschussländern in den BRIC-Staaten und zugewandten Orten nicht mehr so statt, wie das früher der Fall war, weil man eben dem Dollar und der amerikanischen Regierung nicht mehr traut. Trotzdem gibt es keine andere Währung, die die Rolle des Dollars übernehmen kann. Und so leben wir mit einem System, das sich laufend schwächt und das im Prinzip nach Alternativen sucht. Die Chinesen werden zusammen mit den Russen mit einer Alternativwährung kommen. Das wird eine Rechnungseinheit sein, ähnlich wie der Ekü. Da wird man gegenseitig verrechnen. Da findet schon einiges statt, dass man ohne den Dollar Handelsgeschäfte abwickelt. Das war früher nicht der Fall. Früher lief alles im Handel praktisch über den Dollar. Und da wird es Veränderungen geben. Aber das kann noch kein neues Währungssystem sein, weil das ist zu klein und zu wenig kräftig. Und die Chinesen haben eine geschlossene Kapitalverkehrsbilanz. Also das ist kein freier Währungsmarkt. Die Chinesen dürfen nicht einfach Währung exportieren, wie sie wollen, brauchen eine Bewilligung und damit können sie nie ein Weltwährungssystem führen, oder? Das ist unmöglich.
Die Staatsanleihen galten ja eigentlich immer als die sicherste Anlage überhaupt. Sind sie das noch?
Nein, ich glaube, die Staatsanleihen sind im Grundsatz von den sichersten zu den unsichersten Papieren geworden. Wir haben natürlich Schindluderei betrieben in unseren Finanzhaushalten der westlichen Industrieländer, weil wir versucht haben, mit Fiskalstimulationen die Konjunktur anzukurbeln und wir haben auch großzügig immer mehr Gelder verteilt in der Umverteilung. Das Geld war dann nicht vorhanden, dann hat man sich verschuldet. Und das ging sehr lange sehr gut, sehr einfach, weil die Zinsen, die Inflationsrate und die Zinsen 40 Jahre gesunken ist. Viele verstehen nicht, warum diese Zinsen gesunken sind. Diese Zinsen sind gesunken und die Inflation. Weil die Chinesen im Laufe der 80er Jahre in die Weltwirtschaft eingetreten sind und billigst produziert haben und im Prinzip so die Handelsgüter, Güter, die handelbar waren, verbilligt haben. Heute ist China die größte Industrienation der Welt. Und damit hat das im Prinzip Industriegüterinflation, hat das, und Konsumgüterinflation, hat das im Prinzip gedrückt. Gleichzeitig ist bei uns die Dienstleistungsinflation, die ist laufend gestiegen mit etwa 3% in allen Ländern. Das wurde übertünkt durch diesen chinesischen Effekt. Und die Notenbanken haben geglaubt, dass im Prinzip mit der niedrigen Inflation kann man großzügig Geld schöpfen. Die Staaten haben sich verschuldet, das Geld war sehr billig und so weiter. Und dieser Zyklus, 40 Jahre fallende Inflationsraten, fallende Zinssätze, das ist vorbei.
Genau, also das war ja auch die Inflation 2022, gab es einen ersten Spike in den USA, in der Eurozone. Wenn wir jetzt in die USA schauen, war die Inflation 1975 bei 12% und dann 1980 nochmal 14%. Also kommt es zu einem zweiten Spike dieser Inflation oder diese 40-jährige Entwicklung, kommt die zu einem Ende und wenn ja, wie?
Wir haben eine völlig veränderte Weltwirtschaftslage. Die Weltwirtschaft hat mit der Globalisierung, mit dem Fall der Mauer, ist sie in die große Globalisierung eingetreten. Die ehemals kommunistischen Länder wurden integriert in die Weltwirtschaft und das hatte einen großen Produktivitätsschub zur Folge und entsprechend tiefere Inflationsraten. Jetzt haben wir eine große Rivalität zwischen USA und China. Und beide haben ihre Alliierten auf ihrer Seite. Und das führt dazu, dass man immer mehr Sanktionen und Protektionismus sieht. Das wiederum führt dazu, dass die Unternehmen ihre Lieferketten anders organisieren müssen, anstatt dass wir vorher 300 verschiedene Teile im Handel hin und her geschoben haben, bis das Endprodukt fertig wurde. Machen wir das vielleicht mit 5 Schritten in der Zukunft. Das heißt aber, alles wird teurer werden, die Inflation wird in der Tendenz steigen, die Notenbanken werden weiterhin die großen Schulden der Industrieländer akkommodieren und entsprechend haben wir einen säkularen, also langfristigen Trend von steigender Inflationsrate. Aber das geht zyklisch. Der erste Zyklus ist vorbei, das schwächt sich jetzt ab. Ich gehe davon aus, dass wir in der zweiten Hälfte 25 wieder einen Anstieg sehen in die späten 20er Jahre und dass dann die Inflationsrate höher geht, als sie ist. Zudem muss man sagen, dass die Inflationsrate natürlich nicht so ist, wie sie rapportiert wird. Das ist Schindluderei, was da betrieben wird.
Was ist denn da realistisch?
Larry Summers, der frühere Finanzminister der USA und Dean der Harvard-Universität, hat kürzlich nachgerechnet mit dem Warenkorb der 70er und 80er Jahre. Und er hat gesagt, 22 war die Spitze nicht 9%, sondern 18. Und heute ist die Inflation nicht 3, sondern 7. Wenn wir 7% nehmen, dann ist natürlich das Realeinkommen negativ. Und ich verbringe einen großen Teil meines Lebens in den USA. Ich kann Ihnen sagen, das Leben ist sehr teuer geworden. Sehr teuer geworden. Und die untere Hälfte der Einkommensempfänger sind natürlich heute auf einem absteigenden Ast. Sie haben real weniger Geld in der Tasche, weniger Kaufkraft und das fördert die Unzufriedenheit. Man sagt heute, wir haben Vollbeschäftigung und die Leute sind trotzdem unzufrieden. Und das ist der Grund.
Mhm. Und die Schulden sind ja wirklich in den USA völlig aus dem Ruder gelaufen. Es sind jetzt jedes Jahr $1 Billion, die die USA zahlt an Zinszahlungen. Das ist mehr als die 800 Milliarden, welche die Schweiz in einem Jahr erwirtschaftet, das ist ja überhaupt nicht nachhaltig, oder?
Es ist natürlich eine große Volkswirtschaft, aber Sie haben recht, die Amerikaner übertreiben. Das war eigentlich schon seit längerer Zeit so, dass in einer zweifachen Legislatur sich die Staatsschulden immer verdoppelt haben. Also in 8 Jahren verdoppelt. Und jetzt ist der Rhythmus noch schneller. Wir sind bei 130% gemessen am Bruttoinlandprodukt. Aber wenn man das richtig misst, dann ist das viel höher. Oder Sie müssen an und für sich in der Buchhaltung werden nur die expliziten Schulden aufgelistet. Also das, was im Moment an Schulden da ist. Aber im Prinzip haben wir natürlich viele Leistungsversprechen für die Zukunft, die im Prinzip auf den Gegenwartswert hochgerechnet werden müssen. Und wenn Sie das rechnen, dann ist die Staatsverschuldung in Amerika irgendwo zwischen 600 und 800% des Bruttoinlandproduktes. Und in Deutschland ist es nicht 70% oder 75%, sondern 400%. Im Prinzip sind diese Staaten alle pleite, oder? Die Regierungen sind pleite. Amerika wird nicht pleite gehen, weil die haben sehr viele stille Reserven. Die haben große Ländereien, die sie verkaufen können. Aber ich gehe davon aus, dass die ersten Regierungen, die pleite gehen werden, in Europa sein werden. Das Problem wird in Europa zuerst aufbrechen. Und zwar im Laufe, wahrscheinlich gegen Ende dieses Jahrzehnts.
Ja. Wie macht es die SNB, die Schweizerische Nationalbank? Sind Sie zufrieden mit ihrer Leistung?
Die SNB ist natürlich gefangen in der Situation, mit der sie haushalten muss. Und das ist einerseits der große Handelspartner EU mit dem Euro. Und der Euro ist natürlich nicht mehr die D-Mark. Die Bundesbank hatte mit der D-Mark eine Hartwährungspolitik verfolgt. Heute ist das weg. Europa und der Euro, das ist eine Weichwährung, das ist ein Verschnitt von italienischer Lira und französischem Franc, wenn es hochkommt, oder? Und im Prinzip ist damit der Anker, an dem sich die SNB orientieren konnte, eine Weichwährung. Und entsprechend ist der Schweizer Franken auch nicht mehr die harte Währung, die er einmal war. Zudem sehe ich auch Veränderungen in der Schweiz, auch in der Mentalität der schweizerischen Bevölkerung. Also man zahlt sich großzügig eine 13. AHV aus, ohne zu wissen, wie das finanziert wird. Oder im Prinzip werden wir jetzt auch Schulden machen wie die anderen. Also wir stellen im Prinzip die Gleise, die Weichen bei den Gleisen, stellen wir auch in der Schweiz falsch. Wir haben auch... Wir sind im Zeitgeist immer etwa 10 Jahre hinter dem Rest der Welt her, weil wir etwas langsamer und träger sind, die direkte Demokratie bremst. Und das ist ein großer Vorteil. Aber wir lernen nicht daraus. Wir wiederholen die Dummheiten der anderen. Und wenn Sie jetzt sehen, wie die deutsche Regierung das eigene Land zugrunde richtet, dann macht mir Angst und Bange. Und wenn ich natürlich im Führungspersonal herumschaue, das betrifft nicht nur den Bundesrat, sondern das ganze Parlament, da ist der große Teil des Parlaments ist unfähig, diese Aufgabe wirklich ernsthaft wahrzunehmen. Das ist zu 3/4 ein Kindergarten.
Die EU setzt jetzt auch verstärkt auf finanzielle Repression, zum Beispiel Repression des Bargelds. Kürzlich hat sie Barzahlungen über 10.000 Euro verboten. Wie sehen Sie diese Entwicklung der finanziellen Repression in Europa?
Also das wird weitergehen, nicht? Je größer die Probleme werden, umso stärker wird die Repression angewendet. Das ist ein natürliches Gesetz. Und ich bin natürlich gegen diese Repressionen. Als freiheitsliebender, liberaler Mensch habe ich damit große Mühe, weil das entspricht nicht dem liberalen Gedanken und führt nicht zu dem, was man will, nämlich mehr Freiheit und mehr Wohlstand für alle Bürger, sondern es führt genau zum Gegenteil. Es führt dazu, dass wir dann eine kleine Nomenklatur haben, denen es sehr gut geht, wie das im Kommunismus auch der Fall war, und der Rest sind dann Arbeits- und Konsumsklaven, nicht? Und das darf es nicht sein. Da sollten wir auch unsere Parteien, die noch einigermaßen einen bürgerlichen Funken in sich haben, sollten sich dagegen wehren, gegen diese finanziellen Repressionen. Aber die EU ist natürlich sehr sozialistisch ausgerichtet, oder? Das Gedankengut der EU ist sozialistisch, das ist nicht sozial oder so. Und die EU ist ein Fehlkonstrukt. Ursprünglich ein zollfreier Wirtschaftsraum war eine sehr gute Idee. Leider hat dann eine kleine Minderheit das weiterentwickelt in eine politische Union, oder? Das geht Richtung politische Union. Sie wollen einen großen Einheitsblock wie die Vereinigten Staaten von Amerika bilden. Das wird scheitern. Es wird für einige Zeit zusammenhalten, aber sobald die großen Probleme aufbrechen, dann wird die Ungleichheit zum Bruch in solchen Gebilden führen. Auch die Sowjetunion ist gescheitert und die EU wird auch scheitern. Es braucht einfach noch ein bisschen Zeit.
Jetzt aber die Schweiz schließt sich ja oft an. Also 2022 hat der Bundesrat entschieden, die Sanktionen der EU gegen Russland zu übernehmen. Seither haben Schweizer Banken Vermögenswerte russischer Kunden in Milliardenhöhe gesperrt. Ist dieses Vorgehen richtig für einen Staat, der sich als neutral versteht, und verstößt das vielleicht auch gegen die Eigentumsgarantie der Bundesverfassung?
Wir sind natürlich, die Schweiz ist kein neutraler Staat mehr. Die Schweiz ist auch ein Vasallenstaat der USA, oder? In Europa machen wir nicht Politik im Interesse Europas, sondern wir machen Politik im Interesse der USA. Das kommt aus dem Zweiten Weltkrieg her und hat sich dann mit dem Fall der Mauer beschleunigt, weil dann haben wir unsere Armeen abgebaut, reduziert. Das sind heute keine Armeen mehr. Das sind noch Schauarmeen, aber keine Armeen mehr, die ihre Aufgabe, nämlich die Verteidigung des eigenen Landes, wirklich wahrnehmen können. Und wir sind im Prinzip der kleine Schoßhund der Amerikaner, am Hosenbein der Amerikaner. Und wir vollziehen, was die Amerikaner in ihrer Großmachtstrategie für Europa wollen. Sie wollen Europa, nicht? Wenn wir etwas weiter denken, Sie sehen die Landmasse Europa bis nach Asien. Das ist eine Theorie aus von 1905 von Mackinder. Und wer diese Landmasse kontrolliert, der kontrolliert die Welt. Und jetzt sind in den letzten 20, 30 Jahren ist Europa und Asien immer näher zusammengewachsen. Deutschland hatte bis letztes Quartal plötzlich mehr Handel mit China als mit USA. Und die Amerikaner waren natürlich aufgeschreckt. Es gibt eine direkte Eisenbahn von Duisburg nach Peking und so weiter. Es gibt die Technologie Europas, die Technologie Chinas, die Rohstoffe Russlands und die billigen Arbeitskräfte Asiens. Das zusammen, 4,5 Milliarden Menschen, wäre ein Kraftwerk, ein wirtschaftliches Kraftwerk geworden. Und wenn die Amerikaner das weiter passieren lassen, dann verlieren sie ihren Einfluss, und zwar in Asien wie in Europa. Und entsprechend mussten sie das brechen. Und der Grund des Ukraine-Krieges ist dieser Bruch. Sie haben das provoziert, dass der Russe angreift, weil sie ganz bewusst die rote Linie überschritten haben, den Russen provoziert haben. Der Russe hat angegriffen. Bin kein Freund von Russland, muss das sagen. Aber dann konnten sie die Europäer in Sanktionen schubsen gegenüber Russland. Und das ist der erste Bruch. Und jetzt versuchen sie das, die Europäer gegen China zu treiben. Und sie sehen, der Handel China-Deutschland hat bereits abgenommen. Jetzt ist er wieder unterhalb USA. Jetzt ist er wieder kleiner als mit USA. Und das ist im Prinzip ein Lebensnerv unserer Exportnationen. Also wir machen nicht Politik in Europa in europäischem Interesse, sondern wir machen Politik nachvollziehend, was uns die Amerikaner vorgeben. Und das ist ein großer Fehler für den ganzen Kontinent.
Also die USA macht das jetzt seit 1945, dass sie eigentlich die Weltmacht ist. Wie lange geben sie ihr noch?
Ich glaube, das kann das, oder wir haben diese US-zentristische, unipolare Weltordnung, die ist eigentlich vorbei. Es wird eine multipolare Weltordnung geben, wo verschiedene mitreden können. Und die USA versuchen, die alte Weltordnung zu verteidigen. Und das kann man auf zwei Arten machen. Entweder mit Diplomatie sich für eine multipolare Ordnung einsetzen und das aushandeln mit den anderen großen Nationen. Oder man kann über den Krieg das ausfechten. Und bis jetzt fehlt die Diplomatie völlig. Und ich habe große Bedenken, dass das zu einem Krieg führen könnte.
Und in welchen Regionen geben Sie die meiste Power für die Zukunft? Also es sind zum Beispiel China, Indien, es sind aber auch neue Bereiche, neue Player hinzugekommen, wie zum Beispiel Saudi-Arabien. Europa ist eher im Niedergang.
Ich glaube, die nächsten 10 Jahre oder vielleicht sogar 5 bis 8 Jahre wird ein Aussortieren geben der Situation, wie ich sie beschrieben habe. Viele Zyklen kommen zusammen zu einem Climax und dann gibt es eine Neuordnung. Und in dieser Neuordnung, die multipolar sein wird, werden natürlich einige große neue mitreden. Also Indien wird mitreden, Indonesien 350 Millionen und wachsende Bevölkerung, Nigeria 500 Millionen wird mitreden, die Saudis, die Brasilianer und so weiter. Amerika wird eine große Macht und große Nation bleiben, aber nicht mehr die Dominanz haben wie früher. Also es ist eigentlich das Ende der amerikanischen Dominanz als Epoche. Und die Amerikaner müssen das zuerst verarbeiten. Wenn ich in Amerika jeweils davon rede, dann sehe ich ganz komische Gesichter und viel Augenrollen, nicht? Das ist klar. Es ist das Ende einer großen Epoche. Und wir Europäer müssen uns darauf konzentrieren, eine Politik für Europa zu machen und unsere Interessen zu vertreten. Und dann habe ich keine Bedenken, dass das wieder eine interessante und spannende Welt werden wird. Wir müssen einfach durch diese Bereinigung in diesem Zyklus gehen. Das sind die nächsten 5 bis 8 Jahre.
Ich will noch auf den Untergang der Credit Suisse zurückkommen. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ich war zu jenem Zeitpunkt gerade in den USA, war geschäftlich unterwegs in Los Angeles, bin natürlich überall darauf angesprochen worden. Für mich war es eigentlich keine Überraschung. Der Zeitpunkt war vielleicht überraschend, aber die Credit Suisse war seit Jahren schlecht geführt. Die Aktionäre haben ihre Verantwortung nicht wahrgenommen, indem sie den Verwaltungsrat, der unfähig war, nicht ausgewechselt haben. Die Credit Suisse konnte alles, nur kein Banking. Nicht? Und wenn Sie das als Aktionär sehen, müssen Sie etwas machen. Man kann einem Unternehmen nicht verbieten, bankrott zu gehen und schlecht zu wirtschaften. Aber eine Bank ist kein normales Unternehmen. Eine Bank hat eine Versorgungsaufgabe als Herzstück eines Wirtschaftssystems. Und es kann deshalb nicht so geführt sein wie ein normales anderes Industrieunternehmen. Es hat eine andere Verantwortung, eine andere Bedeutung, weil der Untergang einer großen Bank kann ein ganzes System nach unten ziehen. Mhm. Und deshalb müssten im Prinzip alle internationalen Players, also die großen Länder im westlichen Finanzsystem, daran interessiert sein, diese Banken besser auszustatten mit Eigenkapital, mit entsprechenden Risikovorsorgen und Risikomanagements. Und sie machen das nicht, weil die Banken einfach, insbesondere in Amerika, eine sehr starke Lobby haben in der Politik.
Genau, für die Credit Suisse ist das jetzt eigentlich gut herausgekommen, für die Bankkunden, die konnten ihre Vermögen behalten. Aber was ist jetzt, wenn es wieder zu Bankruns kommt, wie es in den USA jetzt passiert ist? Die Politiker reden ja immer davon, 100.000 Franken oder Euro sind sicher, aber wenn die alle gleichzeitig abziehen, dann gibt es auch ein Problem.
Das ist so, aber wir haben historisch gesehen, aber über die letzten 150 Jahre, haben wir so alle 20 Jahre eine große Bankenkrise. Das ist eigentlich der Normalfall. Das ist eigentlich der Normalfall. Nur haben wir inzwischen, früher hatten wir 30% Eigenkapital, also vor 70 Jahren, hatte ja auch eine Credit Suisse 30% Eigenkapital. Heute ist das bei 4% oder 5% bei der UBS. Und das ist einfach zu wenig. Wir haben zu wenig Knautschzone. Und wir sind international derart verflochten, dass eine Großbank in einem Land kann ein ganzes internationales Finanzsystem herunterreißen. Also ob das gut herausgekommen ist, weiß ich nicht. Das Klumpenrisiko der Schweiz ist heute einfach doppelt so groß wie vorher, weil es ist nur noch eine Großbank. Und in einem Notfall einer Bank, die untergeht, nicht wenn man die UBS fallen lassen würde, wenn die UBS in eine gleiche Situation käme und man würde sie fallen lassen, dann haben wir eine Riesendepression mit Massenarbeitslosigkeit in der Schweiz. Und dass das nicht so weit kommt, wird die Notenbank zusammen mit Bund das stützen müssen. Also man wird alimentieren müssen und man wird so viel Franken schaffen müssen, dass alle Verbindlichkeiten bedient werden können. Das wird dann die Situation sein, dass der Franken in einer solchen Situation sehr schwach würde. Dann würde der Franken sehr schwach. Wenn das dann gerettet wird und gut herauskommt, dann kann er sich nachher wieder erholen. Aber wenn Sie so viel Geld schöpfen müssten, also sagen wir, Sie 700-800 Milliarden aufs Mal, dann ist der Franken, geht dann in den Keller an den internationalen Devisenbörsen. Man wird dann möglicherweise die Devisenmärkte schließen, man wird dann Devisenbewirtschaftung machen. Das sind auch alles Risiken in der Welt, in die wir hineingehen, sind solche Repressalien wie Devisenbewirtschaftung, also Kapitalverkehrskontrollen und so weiter. Das sind natürlich Möglichkeiten, die auf dem Tisch liegen. Der Griff in den Griffschrank wird immer häufiger erfolgen in dieser Welt, in der wir uns fortbewegen.
Wenn es jetzt in den nächsten 10 Jahren große geopolitische Änderungen gibt, dann gibt es ja auch große Änderungen für die Finanzen und für vielleicht auch für meine persönlichen Finanzen. Wo soll ich denn mein Geld anlegen? Wo ist es sicher?
Also ich glaube, das wird eine Achterbahnfahrt werden an den Finanzmärkten. Ein großes Auf und Ab. Und diejenigen, die das timen können, die können viel Geld dabei verdienen, aber das ist sehr schwierig. Wenn Sie das nicht timen können, dann würde ich ein Portfolio nehmen mit einem Drittel Cash, einem Drittel Aktien und einem Drittel Gold.
Was ist mit Bitcoin?
Wir haben keine Erfahrungswerte, wie sich das verhalten wird. Gold haben wir Erfahrungswerte. Bitcoin ist eine Fantasiewährung. Das kann sich entwickeln, möglicherweise, aber Bitcoin wird nie eine Währung werden im Zahlungsverkehr. Das werden die Notenbanken verhindern, die wollen Kontrolle, die schaffen höchstens das Bargeld ab und machen digitale Zentralbankwährungen. Dann sind wir gelackmeiert, dann sind wir im Prinzip die Gefangenen der Notenbanken und eines zunehmend totalitären Systems. Da ist die komplette Kontrolle da. Ich kenne aus China die Situation, da ist in einer Region, wird das bereits gemacht, da gibt es nur noch digitales Geld. Und dort ist es natürlich so, sie haben dann die Credit Scores, wenn sich also ein Bürger nicht ordentlich verhält, also wenn er im Internet den falschen Kanal schaut oder wenn er Bemerkungen macht oder Leserbriefe schreibt oder weiß ich was, dann gibt das Abzüge bei den Credit Scores und wenn er dann in den Urlaub fahren will, dann heißt es plötzlich, du darfst kein Flugbillett mehr kaufen und kein Bahnbillett mehr und du bleibst jetzt zu Hause, oder? Das kann dann alles passieren in einem totalitären System. Das ist dann George Orwell hoch 7.
Mhm. Aber man hat jetzt auch gesehen, während der Corona-Zeit, dass es natürlich auch schnell Freiheitseinschränkungen für Leute in den USA gibt oder in Europa. Also ich sehe auch halt Regierungen, die ein bisschen schauen, wie können wir mehr Kontrolle haben. Könnte es auch sein, dass CBDC in Europa oder in den USA kommt?
Ach, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Ich durfte, weil ich mich geweigert habe, mich zu impfen, durfte ich nicht mehr in die USA reisen. Und ich habe dort ein Wohndomizil. Ich durfte nicht mehr hinreisen. Nicht? Ich habe keinen einen Schweizer Pass, keinen amerikanischen Pass. Und diese totalitären Tendenzen nehmen zu. Und erschreckend ist eigentlich, dass diese Situation, die in den ersten, ich würde mal sagen, 6 Monaten der Pandemie unklar war, und da habe ich jede Repression verstanden, als Vorsichtsmaßnahme, aber nachher wusste man sehr viel und es wurde nicht geändert und vor allem wird es jetzt nicht aufgearbeitet. Das ist eigentlich ein katastrophales Zeichen für den Zustand unserer Demokratie.
Ist aber nicht Bitcoin auch da ein Ausweg aus dieser finanziellen Repression, weil es ist ja nicht zensurierbar? Am Ende. Es
ist, das ist richtig. Also Sie können, wenn Sie an Kriegsentwicklungen denken, nicht? Also die Juden aus Deutschland, als die fliehen mussten, konnten vielleicht Bilder rollen oder Diamanten mitnehmen, aber sonst eigentlich nichts. Mit Bitcoin kann man das auf einem USB-Stick kann man das mitnehmen, kann das über die Grenzen bringen. Wurde auch deshalb in diesen totalitären Staaten stark gebraucht. In China, Russland, Türkei ist inzwischen in allen 3 Staaten verboten. Bitcoin.
Okay. Also ich sehe, es werden interessante 10 Jahre, wenn ich Ihnen zuhöre. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Ja, bitteschön, gern geschehen. Ich bin trotz allem ein Optimist, dass wir diese Zeit gut überstehen werden und hoffe, dass der liberale Geist wieder stärker zurückkommt.
Das hoffe ich auch.
Dankeschön.
Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.